Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtowelle am 14. März 2012 ist Erna Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochsmittwoch Mitte des Monats für Sie die Esperantowelle über MB-Radio-Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Esperantowelle, heute die Themensendung. Im Studio sind heute René und Werner und Werner und
Stefan.
Alle vom Esperanto-Verein Brandenburg, und unserer Themensendung geht es heute um Wikipedia und noch einen Zusatz um Esperanto übers Radio. Und wir machen auch wieder Musikpausen, heute Plattdeutsch mit Kurt Neuze. Und René, wie heißt dein Thema heute?
Das Thema heißt Esperanto en Wikipedia, also Esperanto in der Wikipedia. Ja, die Wikipedia gibt es ja seit 2001, und zwar seit dem 15. Januar.
Mach weiter.
Auch die Esperanto Wikipedia ist in dem Jahr entstanden, sie wird also dieses Jahr 11 Jahre alt. Ich glaube im November oder so.
Ja, da das steht ja überall geschrieben.
Die Esperanto Wikipedia ist seitdem natürlich ziemlich angewachsen, von anfangs ziemlich wenig Artikeln auf derzeit über 160.000.
Oh, das ist schon eine große Zahl.
Das ist schon erstaunlich groß, ja. Sie ist ja auch unter den 30 großen Wikipedien.
Vielleicht ist es wichtig, René, dass wir den Hörern mal erklären, was ist eigentlich Wikipedia?
Also das Wort, das setzt sich zusammen aus Wiki, das ist hawaiianisch, dann heißt schnell. Es hat damit zu tun, dass man da schnell was ändern kann auf den Seiten. Und das hintere Teil hat mit Enzyklopädie zu tun.
Naja, aber was ist denn die Idee? Was ist der Inhalt von Wikipedia?
Es soll eine Wikipedia sein, wo jeder was hinzuschreiben darf.
Aber doch nur unter bestimmten Bedingungen.
Natürlich.
Nicht jeder
also
will.
Einfach irgendwelchen Unsinn reinschreiben ist da auch nicht. Was Sinnvolles. Ne?
Also im Prinzip ist das ein
ergänzen und neu anfangen.
Ein sich ständig ergänzendes und ein sich ständig erweiterndes Lexikon.
Genau.
Und jeder Suchbegriff, den man über Google oder andere Suchmaschinen, und indem man die Sprache auch noch antippt, kann man dann eben bestimmte Lexika-Ausschnitte sich durchlesen.
Ja. Ich lese hier gerade, schon Ende 2001 gab es fast 20 Sprachversionen. Inzwischen sind es allerdings über 200. Die sind allerdings nicht alle gleich groß. Was steht hier noch drin?
Naja, aber immerhin, wie viel gab es? 200 Sprachen sind
über 200.
Ja. Von 7000.
Das ist natürlich relativ wenig.
So, und von den 200 Sprachen gehört Esperanto zu den ersten 25, 30 etwa.
Genau.
Also, sagen wir mal, die ersten sozusagen, eines der größten. Und das ist hochinteressant, weil unbemerkt, parallel mit Wikipedia gibt es ja auch das Weltnetz, das Internet. Und darüber werden wir auch noch ein bisschen reden. Wir stehen also an der Schwelle einer neuen Epoche im Esperanto.
Allerdings musste die Esperanto-Wikipedia nicht bei Null anfangen, denn ein gewisser Stefan Kalb hatte schon eine Enzyklopädie angefangen und hatte davon erfahren, dass man in der Wikipedia in Esperanto anfangen wollte, und hat sich überzeugen lassen, seine Artikel zur Verfügung zu stellen, und dann ging es eben mit etwas über 100 Artikeln los.
Ja,
und jetzt sind es über 160.000.
Ja, die ist also, ich habe das ja auch schon oft benutzt, Und dazu muss man sagen, diese Artikel sind nicht immer vollständig, je nachdem, wer dort was hineingestellt hat und wie viel der über sein Thema selber wusste. Ne? Es gibt auch Teile, dass wir dann noch bearbeiten oder ein Abschnitt, da steht gar nichts drin. Und dann sind natürlich auch viele bei längeren Artikeln sehr viele Literaturangaben da, dass man sehen kann, wo man sich noch drauf stützen kann. Ne?
Und ich lese hier gerade, die Esperantisten spielen auch eine gewisse Rolle bei der Wikipedia an sich. Einer der wichtigsten Programmierer ist ein Esperantist aus den USA. Der programmiert also mit an der Software, damit er alles
läuft. Wer ist das ein?
Brian Wimmer.
Was war der ein Esperantist?
Ja, der ist
das. Ja, das ist das Wikipedia, jetzt mal ganz weg vom Esperanto,
ja.
Wurde ja von Esperanto-Leuten gegründet in den USA.
Mhm.
Die haben also, das kann man durch sagen, René, die Wikipedia, die jetzt existiert, egal in welcher Sprache, funktioniert etwa so, wie die Esperanto-Bewegung sprachlich funktioniert.
Interessant ist auch, dass 3 Wikipedien sogar von Esperantisten geschaffen wurden, und zwar die tschechische, die slowakische und die in Swahili.
Ja. Stefan hat hier noch eine Bemerkung.
Ja, ich wollte wissen, welche Qualifikation oder irgend sowas man haben muss, dass man überhaupt was reinschreiben darf in die Wikipedia.
Man sollte schon, bei je nachdem, welche Sprache da in welcher Sprache die betreffende Wikipedia verfasst ist, sollte man die Sprache schon einigermaßen können.
Ja, gibt es da eine Prüfung?
Eine Prüfung muss man natürlich ablegen.
Ja, oder sonst eine Erlaubnis?
Auch nicht.
So wie eine Eintrittskarte oder was weiß ich.
Das soll schon einigermaßen qualifiziert sein. Ich glaube, nach dem jetzigen Eindruck hat jemand, der nichts viel oder gar nichts darüber weiß, da auch noch nichts reingeschrieben. Wenn er etwas nicht weiß, dann bleibt das offen, der Teil. Kann man danach. Ja. Es ist möglich, als weiterer Leser, der mehr und besser weiß, das korrigieren zu lassen und zu erweitern.
Gibt zum Beispiel auch welche, die stellen fest, oh, da ist ein Tippfehler drin, die korrigiere ich mal, auch wenn die vom Inhalt nicht wissen, was da ist.
Das heißt, es kann auch passieren, dass einer etwas korrigiert, weil er meint, das ist besser und dann haut er was raus, das eigentlich was Gutes gewesen wäre.
Ja, das kann passieren erst einmal. Und du hast ja dort eine ganz interessante Frage angerührt. Wer darf denn und wie ist denn das? Und das ist ja auch das Ärgernis einiger, die gegen Wikipedia sind, die da sagen, nicht jeder, der über irgendein Thema schreibt, ist auch wirklich der Experte und der große Fachmann. Das ist ja das Interessante, dass Wikipedia eine volkstümliche Sache ist. Das Problem aber ist nicht so, wenn einer so etwas Falsches schreibt und macht bewusst oder unbewusst einen Fehler, gibt es ja die Gemeinschaft der Redakteure, die sind definiert, die sofort entweder signalisiert bekommen, da hat einer einen Fehler gemacht oder wie auch immer, und dann wird das korrigiert. Sollte jemand bewusst dagegen verstoßen, René, was passiert dann?
Dann wird er gesperrt oder rausgeschmissen.
Genau, was auch richtig ist.
So, für Probleme an Artikeln, also inhaltliche oder sprachliche, gibt's auch, hat jeder Artikel eine Diskussionsseite. Also wenn man nicht genau weiß, ist ob wirklich ein Fehler vorliegt oder der Titel vom Artikel ist vielleicht verkehrt oder
unbündig. Aber das ist nicht das Problem, nicht?
In der Diskussionsseite darauf hinweisen, das und jenes ist...
Wikipedia gibt es jetzt etwa 10 Jahre, René hat das ja eingangs angedeutet.
Also
da hat sich schon eine gewisse Tradition herausgebildet, aber die Regie ermahnt uns, Musik zu machen.
Achso, eine Pause wird für die Musik.
Wir lassen den Kurt Neuze mal singen und zwar... Erstmal ganz langsam. Ach so, ja, so fing auch die Wikipedia an, ganz langsam.
Die Menschen guten Norden suchen ganz besonderen Schlag. Das Hüttich klappt auf Mutter nix, morgen ist Opelja. Die sind endlich so fix. Das ist doch jeden Klur, doch wenn sie erstmal fahrig sind, dann hört das du das Jahr. Aber erstmal ganz lang, und dann bisschen ruck, immer mit der Ruhe und dem Geist das Ruckzuck. Die Hände kommen nicht eilig, die Ruhe ist uns heilig, so oder nie, das ist uns Philosophie. Thank you.
Die Forscher haben das untersucht und haben festgestellt, dass Kölsch so gefährlich ist bei der Alkoholentwicklung. Pro Kopf sind das im Norden einen ganzen Hümpel spricht. Tja, wenn die morgen Stimmung sind, dann holen wir locker mit. Aber erst mal ganz langsam und dann mit dem Ruck. Immer mit der Ruhe und dann geht das ruckzuck. Sie haben das gar nicht eilig, die Ruhe ist uns heilig. So oder nie, das gibt uns Philosophie. Wenn die Welt wohl untergeht, dann war die schöne Schicht. Doch keine Bank, wie das passiert, haben sie noch werden tief. Die Brücken nur mal länger und kriegen gar nicht mit. Erst 40 Jahre später ist das wie uns so wie. Aber erst mal ganz lang und dann müssen wir rücken. Immer mit der Ruhe und dem Geist ruckzuck. Die Ämter gar nicht eilig, die Ruhe ist uns heilig. So oder nie, das ist uns Philosophie.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter im Text. Hier ist die Esperanto-Welle mit der Themensendung. Heute ist das Thema Wikipedia und Wikipedia. Und zwar besonders die in Esperanto. Wir haben grundsätzlich einige Fragen geklärt. Wir haben gerade mal dazwischen eine Musikpause gemacht. Und zwar heute ist Plattdeutsch dran mit Kurt Molze. Und den werden Sie heute noch öfter hören. Und René, was geht's nun weiter in deiner Wikipedia oder wie geht's weiter?
Hier steht ein bisschen was zur Geschichte. Also los ging die Esperanto-Wikipedia offiziell am 6. November 2001. Sie ist inzwischen auf 160.000 paar zerquetschte Artikel angewachsen.
Wie viel? 160.000?
160.000 und
Kennworte, ja, wenn man also...
188 genau heute früh. Ich habe nochmal geguckt, inzwischen können aber ein paar dazugekommen sein.
Ganz toll.
Also, ich hatte schon gesagt, dieser Stefan Kalb hatte von seinem eigenen Projekt etwas über 100 Artikel zur Verfügung gestellt, und inzwischen natürlich viel, viel mehr dazugekommen.
Ja, ich möchte mal was einwerfen, damit du mal einen kleinen Moment Pause machen kannst. Vor ein paar Wochen haben die Betreiber von Wikipedia zur Spenden aufgerufen, weil sie das alles selber finanzieren müssen. Und es ist so viel Geld zusammengekommen, dass sie sehr zufrieden waren.
Ja. Also leider geht auch Esperanto nicht ohne Geld.
Ja, ich meine ja auch die insgesamt.
Die Wikipedia als gesamtes Phänomen aller Sprachen.
Ja. Ab und zu wird auch Geld gesammelt. Ja. Da kommen ein paar Millionen manchmal.
Ja. Weltweit.
Weil das Betrieb der Server ja auch Geld kostet, nicht ganz wenig. Hier steht noch was über die gewisse Punkte, wann wie viele Artikel waren. Also zum Beispiel Januar 2002 waren es schon 300 Seiten und dann 2008 waren dann schon 860 Leutchen dort aktiv, 41 sehr aktiv.
Das ist interessant, also das sind jetzt, wie ist die Struktur?
Und zu dem Zeitpunkt 2008 waren auch schon über 94.000 Artikel dort.
René, wie wird man dann zu einem Mitredakteur?
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man editiert, ohne sich da anzumelden. Allerdings hat das Vor- und Nachteile. Nachteil ist, wenn man denn feststellt, dass der Titel verkehrt ist, kann man nicht umbenennen, das geht nur für angemeldete Benutzer. Die angemeldeten Benutzer können eine eigene Seite haben, wo sie kurz schreiben, welche Sprachen sie können und über welche Themen sie schreiben wollen und so weiter.
Also es gibt ein Gremium in der Sektion Esperanto in diesem Falle und dieses Gremium wird gewählt oder wie entsteht es?
Nein. Ab und zu kandidieren Leute, um zum sogenannten Administrator zu werden. Die haben gewisse Zusatzfunktionen. Die können Benutzer sperren, die Unsinn angestellt haben. Oder
also Administrator ist die nächste Stufe, so eine Art Brigadier.
So ungefähr.
Kollektivchef.
Die Esperanto-Wikipedia hat um die 15 Administratoren ungefähr.
Naja.
die bekämpfen Vandalismus. Also wenn einer Unsinn macht, wird er gesperrt und im Extremfall, wenn das
vor allem. Wir sprechen sehr viel über die negativen und Gefahren und negative Dinge.
Aber in der Regel.
In der Praxis spielt das eine untergeordnete Rolle. Man muss Sicherheiten schaffen, dass wenn ich ein Thema, ein Sachwort aufrufe, muss ich mich als Nutzer darauf verlassen können, dass das stimmt.
Zum Beispiel im Juni 2008 hat die Wikipedia den 100.000. Artikel erreicht und inzwischen bei über 160.000. Was gibt es hier noch Schönes? Am 28. Oktober 2011 hat man dann 10 Jahre Wikipedia gefeiert, und zwar in Tschechien. Dort waren bei dieser Festivität 66 Personen anwesend, und zwar auch der Esperantist und Begründer der tschechischen Wikipedia.
Ja, dann wollen wir nochmal zum Esperanto die Brücke schlagen. Wikipedia oder Wikipedia auf Esperanto ist ja nur ein Bruchteil dessen, was Esperanto-mäßig im Internet, im Weltnetz vorhanden ist.
Ja.
Und nun sind wir ja, und da gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, als die Esperanto-Bewegung sich etwa so vor 100 Jahren begann zu organisieren, brauchte man Zeitschriften, brauchte man Clubs mit entsprechenden gewählten Strukturen und Treffen, ja, Vereinstreffen, Landestreffen, regionale Treffen und von mir aus auch dann den Weltkongress. Das waren dann eingefahrene Strukturen, die nahezu 100 Jahre Bestand hatten. Und nun ist etwas passiert, was wir noch gar nicht zu Ende empfinden können. Wir, die wir hier sitzen, sind ja noch geprägt durch die klassische Esperanto-Bewegung. Und nun entsteht etwas vollkommen Neues. Eine Esperanto-Bewegung, die sich losgelöst hat von der sogenannten Basis. Weil jeder mit jedem sofort kommunizieren kann, heißt das ja heute. Und durch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Skypes auf Deutsch, also diese Fernsehtelefone, ist auch wieder so ein Thema. Und die gesamte Korrespondenz, die man abwickeln kann. Man kann Bilder schicken, man kann Tondokumente schicken. Es gibt ja nichts, was man nicht machen kann mit dem Internet. Und das hat natürlich die Esperanto, die hat darauf gewartet, auf dieses Problem, auf dieses technische Problem. Und das Internet mit all seinen Facetten hat ja die Esperanto-Bewegung aufgemischt aus ihrer Schläfrigkeit, die sie vielleicht mal hatte. Und nun müssen wir natürlich als Klassiker des Esperanto mal gucken, was daraus wird. Wir können es ja nur indirekt beeinflussen. Aber ich weiß von modernen jungen Leuten, dass sie sagen, nur Internet geht auch nicht. Wir brauchen auch noch die Esperanto-Bewegung vor Ort. Aber dazu fällt später.
Singen jetzt nicht alleine. Wir machen jetzt Musik, stimmt?
Ja.
Lang ist das her, heißt der nächste Titel von Kurt Mölzner.
Wenn Opa erzählt von jener Jugend, dann staunen die Enkel, was da eigentlich geht. Doch kein Computer, kein Television und ein Auto höchstens ein Herbergrund. Und das war doch ein Kuss, und das hier noch so klug, so können wir noch alle und waren dazu. Das geht nicht so hart, der geht dann zurück. Es ist nur ein Abschluss von der Fabrik. Lang ist mehr, so lange mehr, aber manchmal denkt man, na das Gister ist hier. Und geht da noch Kummer und geht noch mal Strick, das wird doch ne schöne Tier. Lang, lang, lang ist das hier, war dem mal wie. Das gibt nicht nie. Und den Kaufmann an der Ecke, so hört noch anschreien, den kannte noch schicken, ja so hier oder so der. Du kriegst du noch eins in ein Hüdelquiz, und ich fiel mal den Plastik, den Hüdel da schließt. Und Opa vertellt, denn von Politik, auch früher geht's nicht genauso verrückt. Doch das, was hütags in der Welt so passiert, nee, da haben die doch nie nix verrückt. sehr, so lange her. Aber manchmal denkt man, na, das geht für mich viel. Und geht da doch Kummer und geht doch mal zu, das wird doch eine schöne Lied. Lange, lange ist das her, war immer wie, das Grootmoeding kinken, naar ihre vriend. Ze kijkt op de kinnen, en lächelt ganz stil. Als ik nog zo lucht hier, dat is al lang her. De Jugend van damals, die gibt's dat niet meer. Lang is her, so lange her. Aber manchmal denkt man, dat dat is zo lucht hier. En geht er op kommen, en geht op mal stil. Das wird doch eine schöne Zeit. Lang, lang, lang ist das hin, war dem und hin. Das glückt nicht wie. Wart mal wie, das glückt.
Ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist Esperanto-Welle auf NW Radio Treff 88,0. Unsere Sendung, unsere Themensendung ist heute dran. Heute ist das Thema die Netzenzyklopädie Wikipedia und Esperanto. Und zwischendurch hören Sie Musik Plattdeutsch von Kurt Neuze und Werner Fennig. Ich möchte zu diesem Thema jetzt auch nochmal was sagen. Bitte.
Ja, wie gesagt, seit 10 Jahren gibt es so richtig das Internet, gibt es Wikipedia in Esperanto. Und das hat, wie ich schon sagte, die Esperanto-Bewegung richtig aufgemischt. Und nun beschäftigen sich schon die Wissenschaftler seit einiger Zeit, was bewirkt das nun auf unsere kleine Esperanto-Bewegung? Denn wir sind ja im Verhältnis zur Weltbevölkerung doch eine relativ kleine, aber sehr aktive und auch eine anerkannte Gruppe. Man muss etwas sagen, was vielleicht uns Esperantisten nicht so gefällt, aber dadurch, dass die Esperanto-Bewegung seit 100 Jahren in einer Art Diaspora lebt und leben muss, weil ja nun nicht so viel immer sind, haben sich die Esperanto-Freunde immer auf diesen Kongressen ein Jahr lang vorbereitet, sich begeistert. Und man hat sie dann immer so ein bisschen komisch angeguckt, weil sie nun ein Jahr lang ihre Begeisterung haben zügeln müssen. Und nun kommen sie auf so einen Kongress und dann haben sie möglichst viele Abzeichen getragen und sind möglichst aufgefallen und so weiter. Das ist eine psychologische Frage eines Ventils. Das hat sich mit diesem Internet und mit Wikipedia, weil ja das alles zusammenzusehen ist, unheimlich gemäßigt. Die Esperanto-Bewegung ist seriöser geworden, ruhiger geworden und diese Stranguloi, wie wir sie oft nennen, also die etwas merkwürdigen Menschen, die sind gar nicht mehr zu merken. Aber ich bitte Sie nicht zu verurteilen, weil, wie gesagt, 100 Jahre war das Esperanto anders. Es war länger in unseren Breitengraden verboten als zugelassen. Das kommt dann noch mit dazu, dass man im Untergrund arbeiten muss. So einfach war das alles nicht. So, nun steht die Esperanto-Bewegung eigentlich vor einer vollkommen neuen Entscheidung, kann man sagen. Was soll nun werden? Wollen wir diese Klassiker weitermachen? Denn Esperanto ist gebunden, wie auch andere Vereine. Das betrifft übrigens auch andere Vereine, nicht nur Esperanto. Bloß wir sind in einer so weiten Weltbewegung aufgefächert, dass uns jede Veränderung in der Welt sofort trifft. Ein Taubenzüchterverein und ein Kaninchenzüchterverein oder Briefmarken sind davon nicht so unmittelbar und direkt betroffen. So, und nun steht auf einmal ein Internet zur Verfügung und das ist richtigerweise, wird das voll genutzt und dann entstehen eben zum Beispiel das Lexikon, wie Wikipedia, es entstehen Musik, ja, wie nennt man das, wo man sich Musik runterladen kann in Esperanto, ganze Bücher sind abgedruckt in Esperanto, Lehrbücher, Literatur, ich muss gar nichts mehr kaufen, das ist auch ein Problem. Die Bücher, die man eigentlich lesen möchte im Internet, die müssen erstmal hergestellt, erstmal geschrieben, hergestellt und vertrieben werden. Das sind 100.000 Probleme, die die Bewegung, die Esperanto-Bewegung bewältigen muss, wenn sie weiterleben will. So, und früher haben wir also eine Zeitschrift, wir haben einen Verein, der Verein hatte sein Informationsblatt, man nennt das in Esperanto Informilo, dann gab es die Landeszeitung und Weltzeitung und eventuell noch Fachorganisationen, die sich dann, da war man dann eingebunden, man kannte sich untereinander. Und jetzt fliegt uns alles um die Ohren, oder?
Nein.
Wenn wir geschickt sind, Werner?
Eigentlich ist es nicht so, dass uns alles um die Ohren fliegt. Denn ich habe den Eindruck, dass die internationalen Treffen der Esperanto-Freunde auf keinen Fall nachgelassen haben. Die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, Reisemöglichkeiten, die Verdienstmöglichkeiten, die besondere Situation in Europa mit der EU, die hat vielen die Möglichkeit gegeben, jetzt fast überall hinzureisen, besonders in Europa, auch zu internationalen Treffen bis nach Asien oder bis nach Amerika. Aus meiner Sicht hat die Möglichkeit des Internets doch mehr Jugendliche dazu genutzt, das Esperanto auf diesem Weg mehr anzuwenden als vorher. Aber die andere Seite, die persönlichen Treffen, meiner Meinung nach, die wichtig sind eigentlich für die Sprache und für das persönliche Kennenlernen international, die laufen immer noch sehr gut.
Das läuft auch weiterhin.
Ja.
Ich habe auch ein bisschen provoziert.
Ja,
ich dachte, um die Ohren fliegen in dem Sinne, dass wir uns lösen müssen von unserer bisherigen Denkpraxis und so, nicht? Das ist also schwierig. Aber auch das muss man immer wieder sagen, auch den jungen Leuten sagen, vernachlässigt nicht euren kleinen, grauen Verein in der Provinz, der dann mittwochs und dann zusammenkommt in der Gaststätte XY, weil das ist auch ungeheuer wichtig, ohne Basis. Ein Haus kann nur stehen, wenn es ein solides, festes Fundament hat. Und genauso ist es mit unserer kleinen Bewegung. Naja, und jetzt passiert ja Folgendes. Zum Beispiel analysiert die Wissenschaft, was ist eigentlich ein Esperantist? Wie sieht er aus, dieser Durchschnittsesperantist? Und da hat man festgestellt, der typische Esperanto-Freund, oder der sich mit Esperanto beschäftigt, ist männlich. Nur ein Drittel davon sind weiblich, also Frauen. Er hat eine außergewöhnlich gute schulische und berufliche Ausbildung. Weil er muss ja zumindest lesen und schreiben können. Ich bitte darüber nicht zu schmunzeln. Es gibt unheimlich viele Länder in der Welt, wo wir Esperanto hineintragen in diese Völker. Ich denke zum Beispiel derzeit an Belgisch-Kongo oder Benin oder so, Benin in Mittelamerika. Da stellt man plötzlich fest, die Leute sind begeistert von Esperanto, sie können aber kaum lesen und schreiben. Aber ich muss ja erst einmal alphabetisiert sein. Ich muss das ja erst einmal als Grundlage haben. Selbstverständlich kann man auch Esperanto ohne Papier lernen, ohne lesen und schreiben zu können. Es gibt unzählige Kinder, die in Esperanto aufwachsen, in der Esperanto-Sprache. Aber irgendwann, wenn sie dann 6, 7, 8 Jahre sind, müssen sie dann auch wieder, nicht wieder, sondern müssen sie dann auch lesen und schreiben lernen.
Ja, gab es da nicht diese besondere Methode, die hieß die Che oder See? Oder?
Ja. Das war ein katholischer Pastor aus Transsilvanien, also aus Ungarn, das gehörte dann später zu Rumänien. Und der wurde vom Vatikan freigestellt in seiner Methode, das nennt man die direkte Methode. Man braucht nämlich nicht eine zweite Sprache, um die eine Sprache zu instruieren, sondern ich kann gleich in Esperanto hat er also Unterricht erteilt. In seiner Klasse saßen dann 20, 30 Schüler aus 7 oder 10 verschiedenen Ländern und denen hat er gleich Esperanto beigebracht in dieser sogenannten direkten Methode. Dazu braucht man aber ein bisschen Talent, man muss Schauspieler sein, guter Psychologe sein und
Anschauungsmaterial
man haben, muss viel Anschauungsmaterial zeigen und hören, zu hören geben. Das klappt alles. So, ich wollte noch weitergehen. Sie sind meistens in weniger großen, in mittelgroßen Städten zu Hause. Die mittelgroßen Städte, ja, in China sind das so 3 bis 4 Millionen, das sind so Kleinstädte. Hier in Europa ist eine Großstadt schon ab 100.000. Menschen, da sind Chinesen lachen darüber, dann ist das Dorf noch gar nicht anerkannt bei 100.000 Bewohnern. Muss erst um eine Anerkennung kommen. So, aber sagen wir mal, wohnen in mittelgroßen Städten, gehören sozial zu den mittleren Schichten. Sie sind in der Regel sehr sprachenfreundlich, einige davon sogar Polyglotten. Ich nenne keinen Namen, aber ich denke an Stefan, der doch etwas schon reingerochen hat in die Weltsprachen. Sie sind sehr interessiert an allen möglichen Themen, insbesondere über Sprachen, Musik und Religion. Politisch gehören sie in der Regel zur Sozialdemokratie oder zu Reformparteien oder ähnlichen Parteien. Sie mögen nicht so sehr Konventionen, also altmodische Rituale. Und es gibt mehr Protestanten unter ihnen, es gibt aber auch Vegetarier, Agnostiker, also wir sagen Atheisten dazu, und die sogenannten Humanisten. Und in der Regel lernen sie Esperanto zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr.
Aber was bezeichnest du da als Humanist?
Ja, steht hier drin. Humanisten sind diejenigen, die auf der Grundlage der humanistischen Philosophie denken. Also Kant, Marx,
ja,
und so weiter, nicht? Aber nicht sich unbedingt als Atheisten, ja, sehen.
Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neue Brandenburg.
Und jetzt gibt's den Titel Live-Musik, und zwar, ja, von der CD. Achso, wer singt? Kurt Neusser.
Wenn Radios vergeht Popmusik den lebenslangen Tag, im Fernsehen geht das Video Playback mit Mitternacht, im Supermarkt dudelt das den ganzen Tag durch, Konserven, Musik, überall da rums und rack und rollt, auch im Boulevard steigt einer immer ganz, ganz allein. Mit ner Pauke auf dem Rücken und nem Schellenring am Bein, mit Gitarre und vor allen Songs, Daylight Shader Ken. Dort gibt das Spaß für alle Lüg, mit Cine, One Man Band, mit Live Musik, la, la, Live Musik. Da kommt die goldene Laune von alleine Stück für Stück, Live Musik. La, la, Live Musik, die kriegt man einfach nicht so, und das ist so. In der Disco dröhnt die Powerhits mit über 1000 Watt, und keiner kann ein Wort verstehen, und du denkst, was ist denn das? Und jeder tanzt für sich allein und singt auch nicht den Ton. Remmi, Demmi, überall mit 120 Pfund. Doch auf einmal gibt's ein Grundknall, die Sicherung ist kaputt. Kettlich, das Powerlicht, die DJ trägt das Blut. Reine Hände und Harmonika und spät auch ganz vermut. Da klatschen alle mit dem Takt, so geil die Party los. Mit Live-Musik, la, la, Live-Musik. Da könnt die goldene Laune von alleine Stück für Stück. Live-Musik, la, la, Live-Musik. Die kriegt man einfach nicht tot und dann ist gut. La, la.
Liebe Hörer und Nothörer, hier ist die Esperanto-Welle. Wir senden heute unsere Themensendung und wir sind bei dem Thema Wikipedia, die Internet-Enzyklopädie und Esperanto. Und René, du könntest das mal wieder weiter fortführen.
Ich habe hier was zur Historie ein bisschen liegen, das muss ich natürlich nicht alles erzählen, sondern ein bisschen bloß. Zum Beispiel wurde bereits ein Jahr nachdem, oder nicht mal ein Jahr, nachdem die Wikipedia entstanden war in Esperanto, der Initiator Chuck Smith beim Radio Polonia interviewt zu diesem Thema. Ja, und im selben Jahr erschien ein Artikel in einer tschechischen Zeitschrift. Dann wurde noch Werbung gemacht dafür in Brasilien und Europa. Dann hat Chuck Smith noch einen Vortrag gehalten über die Wikipedia während des Internationalen Jugendkongresses.
Ich habe den Namen nicht verstanden. Wie heißt der nochmal?
Chuck Smith heißt er.
Ach.
Er wohnt in zur Zeit in Berlin. Also er ist nach Deutschland irgendwann gekommen. 2003 hielt er dann sogar mehrere verschiedene Vorträge in verschiedenen Ländern. Bis Dezember 2003 war dann die Wikipedia sogar schon auf 10.000 Artikel angewachsen in Esperanto. Und dann bis 2. Februar 2004 sogar auf 200.000. Richtig viel, ja. Und, naja. Nee, Quatsch, nicht die Esperanto-Version.
Ich habe mal eine ganz andere Frage.
Ja, was denn?
Es stand in einem Artikel drin, das, oder zumindest schon vor einiger Zeit, dass die Wikipedianer, also die da aktiv drin wirken, in der Regel eine sehr starke Bindung zu den Kommunikationstechnologien haben. Viele von ihnen besitzen mehrere Computer, Rechner. Die meisten nutzen Skypadon, also das Bildtelefon oder Fernsehtelefon.
Ja.
Und Tui Messagilo, ich weiß gar nicht, was das ist. Tui Messagilo. Das Sofortschreiben.
Ach so, was wie MSN, also sowas, wo
Mitteilung sofort. Also sie haben verschiedene Kanäle. Ja.
Aha.
Ja. Ich weiß das ja auch aus meiner Familie, das geht da auch ganz modern zu.
Ganz viel geht das, ja.
Manche sagen, sie sollen mehr nutzen. Die Retejoi, was sind das? Sind das Plattformen?
Das sind einfach Internetseiten.
Retlistoi?
Das sind Internetlisten im Internet.
Blogoi?
Blogs, das ist kein deutsches.
Diskutpadjoi?
Diskussionsseiten sind das.
Und so weiter.
Ja.
Das hat sich aber unheimlich gebessert. Aber man sagt, es fehlt noch eine universale Gazette der Wikipedia.
Ach so, ja.
Dann musst du übersetzen.
Universelle Zeitschrift.
Also eine internationale Zeitschrift der Wikipedia.
Genau.
Die kommen eigentlich ohne Papier aus, aber es müsste eine Regel, als eine Periodika geben. Nicht?
Es gibt inzwischen ein Buch, da steht...
Es gibt mehrere Bücher.
Ja, ich habe ja...
Aber man meint die Zeitschrift. Es müsste eine elektronische, regelmäßig erscheinende oder relativ regelmäßig erscheinende Wikipedia-Zeitung geben als Forum. Ihr habt ja verschiedene Foren, verschiedene Plattformen. Aber ich sage nur, was hier steht. Was
man
über
Probleme der Wikipedia diskutieren kann.
Ja, natürlich. Ja,
das tut man teilweise bei Treffen.
Die dürfen nicht stehen bleiben.
Also man sitzt, die Leute setzen mich nur ganz paar stur am Rechner. Die fahren auch ab und zu Treffen.
Ja.
Und erzählen dann, wie
was wir heute als toll und schön finden, ist schon in 2 Jahren absolutes Archivmaterial.
Ja, ja.
Und
hier ist noch ein interessanter Punkt von 2005. Im Januar 2006 hat Vibera Folio, das ist eine Esperanto-Zeitung im Internet, festgestellt, dass die Wikipedia das die populärste Internetseite in Esperanto ist.
Ja, ganz
zum
toll.
Beispiel.
Ja, ich wollte noch etwas Negatives sagen.
In
dieser wissenschaftlichen Analyse über das Weltnetz und nur immer auf Esperanto gemünzt, hat man einige Folgen festgestellt. Einige Mitglieder der Esperanto-Kommunumo, der Esperanto-Gemeinschaft, sind auf einmal außerhalb der Bewegung. Das betrifft insbesondere die älteren Jahrgänge, die etwas weniger gebildeten, die Armen, man hat sie ganz eindeutig definiert, und die können also nicht teilnehmen an diesem, ihnen bleibt nur noch die traditionelle Esperanto-Bewegung, das ist für sie sehr schmerzhaft. Wir merken das ja selber in unserem kleinen Mini-Verein. Ich verschicke ja immer unser Informilo in Papierform in einer gewissen Menge. Das ist nicht zu bezahlen auf lange Sicht. Nicht? Aber was soll man machen mit unseren alten
Menschen? Ja, das heißt, diejenigen, die zu arm sind, um an Treffen teilzunehmen, sich
haben wir auch,
die, wenn die weder nicht die Kenntnisse oder das Geld haben, sich die entsprechende Technik zu besorgen und im Internet mitzuarbeiten, solche Leute stehen, wie du meinst, mal daneben.
Ich habe diese Fälle ständig aus dem Ausland. Die sagen, ich würde gerne kommen zu euren Treffen aus Polen, und ich will kein Land hier nennen, aber ich kann weder die Teilnahmegebühr entrichten, noch die Reise bezahlen, noch sonst was.
Solche Leute haben auch leider Probleme mit Internet, weil die
keine Die haben keinen Zugang, oder eben nur zu... Die können nur über Internet-Café, ne?
Ja, wobei das natürlich in Deutschland oder weiß ich in welchen Staaten noch sehr günstige Angebote kriegt. Ich habe schon als Mitarbeiter von Telekom günstiges Angebot und sehe manchmal in der Reklame, dass es noch günstigere gibt für einen gemeinsamen Anschluss von Telefon und Internet. Ne? Die liegen noch manchmal unter meinem Vorzugspreis.
Naja,
unter 30 Euro.
Ich habe keine Ahnung von
allem.
Ja, ich zahle an die 40 bis 50 Euro, 60 Euro im Monat.
Mhm.
Aber ich habe Angst, dass irgendwas zu ändern, wenn man hört ja nur immer, dass dann alles zusammenbricht, wenn man zu den sogenannten billigen Anbietern geht. Naja, ich wollte ein bisschen näher sagen, die negativen Dinge. Die Verbundenheit der Mitglieder ist jetzt weniger stark geworden, weil sie einfach kein Bedürfnis mehr haben. Wenn ich Esperanto reden will mit einem Gegenüber, schalte ich das über Skype. Wenn ich korrespondieren will, also von Minute zu Minute, ich kann ja gleich immer antworten, dann mache ich das so mit den E-Mails, mit den elektronischen Briefen. Wenn ich ein Foto schicken will, mache ich das so. Das war ja vor 40 Jahren noch ein bisschen anders. Und man schreibt auch, es gibt eine große Solidarität unter den Esperanto-Freunden. Die können aber nicht alle finanziellen Probleme mit lösen. Aber die Solidarität ist noch ganz gut ausgeprägt im Vergleich zur jetzigen Wolfsgesellschaft, in der wir leben. Aber hier müssen wir eben sehen, wie wir miteinander das klären. Ja.
René?
Gibt schon wieder Musik.
Ach so, Musik? Da sind schon wieder 7 Minuten um.
Ja, wir wollen das nicht überfordern.
Ja, dann mal Musik. Titel 4. Oh, der heißt Vineta. Ich weiß nicht, wo das liegt, aber ist egal.
Ja. Liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Und zu unserer Themensendung Wikipedia und Esperanto frage ich jetzt mal dich, René. Du bist der Administrator. Welche Voraussetzungen musst du mitbringen und was kannst du in der Wikipedia selbst dann machen?
Also Voraussetzung ist erstmal, dass man sich angemeldet haben muss, muss dann eine gewisse Zeit mitgearbeitet haben und darf dann bei keinem Blödsinn anstellen. Ne? Also wer randaliert, hat schon keine Chance mehr, sondern da Admin zu werden, das ist auch richtig so. Dann muss man ein bisschen mit den technischen Gegebenheiten da klarkommen. Also einer, der nicht weiß, wie er dann eine Seite umbenennen kann oder so, der sollte immer noch kein Admin werden.
Aber ich finde, das wird durch die Praxis ganz einfach ausgesondert.
Ja.
Da muss man keine Prüfungen machen, da muss keine Parteikontrollkommission kommen und nichts.
Da wird eine Wahl,
sondern
da gibt es auch so eine Wahl, da stimmt spezielle Seiten, in der Wikipedia, wo man sich dann einträgt, wenn man kandidiert.
Ja.
Und dann kriegt man Stimmen oder eben auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegenstimmen gab es.
Ja. Gut, das erstmal. Und welche Aufgaben und Rechte hast du?
Also Benutzer sperren, wenn sie vandaliert haben. Dann Artikel löschen, wenn das totaler Blödsinn ist.
Mhm.
Also, was ein Vandal produziert. Was macht man noch Schönes? Ach so, Korrekturen an sogenannten Interface vornehmen. Da spielt bestimmte Seiten, wo das passiert.
Was ist ein Interface?
Das ist die Arbeitsoberfläche von der Wikipedia.
Ach ja.
Die Menüpunkte oben und an der Seite.
Ja, ja.
In der Esperanto Wikipedia und in der deutschen.
Das ist ja eine Schablone, die das vorgibt.
Ja, und muss sich auch jeder, der da etwas meinen Sie hineinbringt, das ist ja wohl möglich, auch vollkommen mit Name und Adresse dort vorstellen, oder wie geht das?
Nein, man kann da sich sogar mit Pseudonym anmelden.
Hm? Naja, aber es muss im Hintergrund, er hat eine Adresse, muss er irgendwo stehen.
Was für eine
Nein, wenn da
du
jemand.
Du kriegst ja deine Adresse nirgendwo.
An irgendeiner Stelle muss man doch wissen, wer hat diesen Artikel verfasst.
Die Software ist so geschrieben, dass die bei jeder Änderung eines Artikels immer dann vermerkt, der und der unter dem Anmeldenamen hat das und das geändert.
Ja, aha.
Naja, es muss auch ein Bezug möglich sein zu
der. Und wenn da einer Quatsch ändert, also was entfernt oder Blödsinn reinschreibt, kann man das wieder zurücksetzen auf die richtige Version oder auf eine ältere Version.
Ja.
Kann man also den Unsinn entfernen.
Mhm.
Also wenn wir über die negativen Dinge so ein bisschen zu doll geredet haben, das ist gar nicht so. Ich sage noch einmal, die Esperanto-Wikipedia ist genauso wie alle anderen, unterliegt den gleichen Gesetzmäßigkeiten, den gleichen Kontrollgesetzen wie jede andere Sprache in der Wikipedia. Und da muss man nicht Angst haben, dass dieser Artikel oder jener Artikel von irgendeinem Luftikus verfasst worden ist.
Ja. Seit 2010 oder 11, weiß ich jetzt nicht mehr genau wann, können die Admins auch, wenn irgendwelcher Blödsinn passiert ist an einem Artikel, diesen verstecken. Wenn da etwas Unanständiges, Beleidigendes drinsteht, können die das sogar verstecken. Dann kann das ein anderer Vandal nicht wieder hervorkramsen.
Aha, aha.
Naja, ist ganz toll.
Ja.
Und wie viele Artikel hast denn du schon verfasst?
Weiß ich gar nicht.
In Esperanto. Dann haben wir Dimensionen. 2, 7, 100.
Ich ergänze meistens ja welche. Ich habe ganz wenig ergänzt.
Ja, das ist noch nicht so schlimm.
Ja, wenn ein Vandale oder einer, der zu wenig weiß drüber, da etwas weglöscht, das eigentlich was Gutes wäre, kannst du das als Admin wieder hinmachen?
Ich kann das wieder hervorzaubern, ja.
Ja.
Weil die Software sich jede Änderung ja merkt und dann kann man das, was vorher da war, wiederholen.
Naja.
Ein paar Klicks, ups, ist wieder da.
Ja.
Jedenfalls ist die Wikipedia eine ganz tolle Einrichtung.
Ja. Und ich habe hier was über die Esperanto-Wikipedia gefunden. Hier hat mal jemand erfasst, aus welchen Ländern die Leute waren 2011, die daran mitgearbeitet haben. Also 20% waren aus Frankreich, nach dieser Liste hier. 12,9 aus Schweiz, aus der Schweiz, 9,3 aus Deutschland und Tschechien, 7,1 aus Rumänien, habe ich auch gestaunt, als ich das hier gesehen habe, 5,7 aus Russland und Ungarn, dann 5% aus den USA und Spanien, 2,9% aus den Niederlanden und 7,1 aus weiteren Ländern.
Aha. Warum sind da bei manchen Prozentzahlen immer 2, 3 Länder zusammengenannt?
Die haben die gleichen Prozente. Das hat sich
ach so.
Ja.
Ja.
Also nicht 7,5%, die sich die beiden Länder teilen.
Nein, ja, jeder hat dann
jedes,
also.
Jedes von den beiden
ja.
hat so viel Prozent.
Aha.
Aber das ist eine Momentaufnahme, die kann heute Abend schon wieder anders sein.
Eine Statistik.
Wie kommt nur ein Zuhörer, der uns ja so hört, Mitte März, wie kommt er nun in die Esperanto-Wikipedia? Ja, der will nur mal gucken, nur mal gucken.
Da tippt man einfach in seinen Browser, nennt sich das Programm, um die Internetseite anzugucken, in die Adresszeile eo.wikipedia.org ein, drückt dann die Taste, die Enter-Taste und schon geht's los.
Also sagt die Buchstaben.
Nochmal,
eo.wikipedia.org.
Also EO steht für Esperanto.
Ja, die ersten nur zwei oder drei Buchstaben vor dem ersten Punkt, die stehen für die Sprache.
Also bei Esperanto EO,
genau.
Punkt und dann?
Dann kommt Wikipedia, alles klein geschrieben.
Wikipedia, mit einem A hinten.
Ja, genau. Und dann geht das los.
Aber ich habe schon festgestellt, wenn ich einfach das Esperanto-Wort eingebe und wenn ich da google, mehr google, dann findet die sofort, ohne dass ich dieses eingegeben habe, das Esperanto. Oder ich gebe das in Deutsch ein und dann ist links die Sprachenliste.
Ach so, ja.
Und dann steige ich von der deutschen Version um unmittelbar.
So kann man auch hinkommen.
Kann man auch hinkommen. Ja. So, René, sag mal, wie sind denn die Netzseiten unseres Vereins? Wie heißen die?
Ach so, ja. Die sollten wir auch mal sagen, denn sonst wissen die Leute gar nicht.
Ganz langsam.
www.esperanto-mb.de.
Das muss noch ein bisschen lauter wiederholen.
www.esperanto-mb.de.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind hier nicht im Untergrund, aber René spricht sehr leise. Also alles klar, so finden Sie uns. Sie können auch mal Esperanto nur eingeben oder Esperanto Deutschland oder wie auch immer. Wichtig ist aber, dass Esperanto dabei ist. Dann werden Sie automatisch dann zu uns geführt. Landen Sie beispielsweise auf dem des Deutschen Esperanto-Bundes, da gibt es eine Rubrik dort, Länder oder Vereine, und schon kann man wieder in Brandenburg landen.
Und wir sind jetzt nicht, sondern das überlassen wir lieber den Künstlern, die das können, und zwar Kurt Neuze mit dem Titel Lüttmatten.
Oh,
das
ist ein ja, Lüttmatten der Horse.
Jo.
Lüttmatten, die Haas, hey, mach mich ein Spaß, hey, wir diskutieren, das Datschen zaunieren, und ich tanz ganz allein auf die achtesten Bein.
Ja, ich tanz ganz allein auf die achtesten Bein.
Kein Rein, geh die Post, und denk, ach, du Kras, hey, alles machen zu Weg und Weg passen und das hier allein auf der achtesten Bein.
Ja, das hier allein auf der achtesten Bein. Ja, das hier allein auf der achtesten Bein.
Komm, mach uns zusammen, ich danke auf den Darm, ich reise dich verdient, denn Geister kann. Ja, der Geist, das war schön, auf der achtesten Bein.
Ja, der Geist, das war schön, auf der achtesten
Bein. Ja, der Geist, das war schön, auf der achtesten
Bein. Ja, der Geist, das war schön, auf der achtesten Bein.
Lüttmatten geht tot, geht was für den Dott. Den restlichen Schatten verstieß den Lüttmatten. Und die krieg ein, vor der achtesten Bein.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio ist René, Werner und Stefan. Wir gehören alle zu unserem Esperanto-Verein und haben heute die Themensendung Esperanto und Internets, Wikipedia, also dieses Lexikon. Werner hat aber einen ganz anderen Artikel.
Ja. Wir sind mit unserer Wikipedia Esperanto durch und ich habe mal einen Beitrag etwas zusammengestellt über Esperanto im Radio, ganz allgemein gesagt, aber das hatte folgenden Grund. Wir sind ja Esperantisten nicht so abgetrennt und so weiter, wir halten zusammen und wir kennen auch unsere Esperanto-Freunde in den umliegenden Städten oder Ländern und so haben wir auch einen sehr guten persönlichen Kontakt zu Edelfrau Henning in Prenzlau. Dort gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren eine Esperanto-Gruppe und Edelfrau weiß ja auch von uns, dass wir immer hier für das Netz Themen fischen aus dem Internet, was ich auch sehr viel mache und deshalb hat sie mir eine Mitteilung gegeben. Sieh doch mal zu, ich habe das und das gesehen und das ist also noch sind Kontakte aus der Zeit, als wir noch alle zu DDR-Zeiten als Prenzlau noch zu unserem Bezirk Brandenburg gehörte. Ja, sie hat mir einen Hinweis gegeben auf Verda Stazio, auf die grüne Station. Ja, was ist das wohl? Für uns Alte und Neue, das, was ich da gefunden habe, sind natürlich für uns auch alte Informationen und auch neue Informationen. Ich habe da gefunden Hinweise auf Paula Retradio. Ja, Paula Retradio, das ist also ein Netzradio in Esperanto, das von Polen aus sendet. Und die haben auch dort ihre Sendetermine. Ich habe allerdings nicht selber begriffen, ich bin nicht ganz so technisch versiert, wie man in die Radiosendung reinkommt. Ich habe nur die Ankündigung und die Auflistung der Themen dort gefunden. Aber Werner, wie Polen hatte ja auch direkt einen Staat, hatte auch ein staatliches Radio in Warschau. Die hatten ja auch eine Esperanto-Abteilung. Weißt du, was aus der geworden ist? Gibt es die noch?
Die ist ganz schwach, die gibt es noch. Esperanto wurde ja unter den Zwillingen, die Kaczynski-Brüder, sozusagen abgeröscht. Nach 50, 60 Jahren, das ist ein Skandal. Man kann das ruhig sagen, es gibt da so einen latenten Antisemitismus in Polen. Und bei den Brüdern, den damals, einer ist ja nun leider umgekommen, war man eben der Meinung, Polen sollte keine Sprache unterstützen, die von einem Juden oder mit einem Juden was zu tun hatte. Das fand ich ganz hässlich und ganz schlimm. Und Fakt ist jedenfalls, das Radio gibt es noch. Es existiert noch in einer ganz bescheidenen Weise. Und ja, aber es ist eines von vielen Radios, die es im Internet gibt. Und da sind wir sehr stolz. In vielen Ländern der Welt ist Esperanto im Radio präsent. Wir haben so ein Problem mit unserem Sender, weil wir in Deutsch sprechen. Wir zählen so richtig nicht dazu, weil man... Ja, Werner ist jetzt weiter dran.
Ja, das war etwas über das polnische Radio. Dann habe ich dort Hinweise gefunden auf Radio Vatikan. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Der Vatikan gibt nämlich auch einzelne Sendungen heraus, das ist nicht sehr oft, und zwar sonntags, Mittwoch und donnerstags immer, um 21.20 Uhr nur für 9 Minuten auf Mittelwelle und Kurzwelle, sendet also international, um was zu ergänzen. Der Vatikan gibt auch für alle seine Esperanto-Freunde in aller Welt eine Zeitschrift heraus, die heißt Werner?
Espero Catholica.
Ja, die katholische Hoffnung. Gut, ganz kurz mal zu Radio Vatikan. Dann zum eigentlichen Thema. Edeltraut hatte mir was geschrieben, Verda Stazio. Da habe ich mir mal etwas ausgedruckt und siehe da, Verda Stazio gibt es wieder. Das ist wohl in drei Phasen erschienen. Und habe ich dort Hinweise auch nicht nur auf Radio gefunden, sondern auch auf Esperanto-Veranstaltungen und Organisationen in Prag, in Brno, in der Slowakei. Aber ich weiß noch nicht, wie man diese Station empfangen kann. Die Verda Stazio in Tschechien oder damals in der Tschechoslowakei gibt es schon seit 1927. Sie hat schon mal gesendet in Brno 1927 bis 1937. Dann kam der Krieg dazwischen, dann ist Brno zerstört worden und der Sender ist umgezogen nach Prag und hat dort von 1945 bis 1950 gesendet. Ich nehme ja an, ich habe es nicht gefunden, warum das hier unterbrochen wurde. Und diese Sendungen haben sich zum Teil auch spezialisiert auf in der Bedeutung des Programms. Gab es also Sendungen. Oh. Ja, ich kriege gerade den Hinweis, ich muss das ein bisschen abkürzen. Ich habe dann auch noch freie Radios gefunden, aber das kann ich mal in der nächsten Sendung machen, denn unsere Sendezeit, ne, René, die geht jetzt zu Ende.
Die läuft zu Ende und jetzt heißt es nur noch Wiederholung dieser Sendung am 16.03. ab 16 Uhr und die nächste Sendung ist verhandelt. Es ist ja geplant für den 5. April ab 18 Uhr. So muss die Musik abgehen. Ich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14. März 2012 war Werner Levin.
Ella mondo, wenn es noch was sento, Falamondo, ihr Tochter Boko, helfen die Leute.
l'avvento, non è loco, più bucci al loco, ne hai glavo, sangue sui pancia, ci la homan tira famiglia.